wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich.
Zum Einstieg in unser heutiges Thema wollen wir über einen unserer nördlichen Nachbarn sprechen, und zwar über Dänemark.
Da hört man ja oft, dass die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende schon ein ganzes Stück weiter fortgeschritten ist, oder?
Ja, das ist richtig. Dänemark hat bereits in den Zeiten der Ölkrise in den 70er Jahren einen ganz eigenen Weg in der Energieversorgung eingeschlagen als zum Beispiel das damalige Westdeutschland.
Und wie sind die das angegangen?
Vor 50 Jahren war Dänemark noch eines der energieimportabhängigsten Länder der Welt und importierte zu 100% fossile Energieträger, vor allem Heizöl. Das wurde für alles verwendet, um zum Beispiel Wärme oder Elektrizität zu erzeugen. Dann haben sie schrittweise ihre Versorgung umgebaut. Ein wichtiger Grundstock war die Entscheidung, ein umfangreiches Fernwärmenetz aufzubauen.
Das war dann aber noch nicht wirklich ressourcenschonend, oder?
Eingangs nicht. Die wurden noch mit fossilen Energieträgern betrieben und dann aber peu à peu auf Erneuerbare umgestellt. Nun heizen die Dänen vorrangig mit Biogas und Biomasse.
Ich hatte da auch kürzlich was zu gelesen, und zwar, dass in den nordischen Ländern die Wärmepumpe ja quasi der Goldstandard fürs Heizen ist. Stimmt das?
Ja, das stimmt. In Dänemark sind der Einbau neuer Öl- und Erdgasheizungen seit 2013 gar nicht mehr erlaubt.
Wow.
Ja, wirklich. Und jetzt betreiben sie die Fernwärmenetze auch mit Abwärme aus Rechenzentren und mit riesigen Wärmepumpensystemen. Das funktioniert wie bei uns zu Hause, nur hochskaliert auf 25.000 Haushalte. Die Technologie stammt übrigens aus...
China?
Mm-mm, aus Deutschland. Solche technologische Vorreiterschaft kommt übrigens nicht nur aus großen Unternehmen, sondern auch aus grünen Startups, die dieses Feld mit einer ganzen Reihe an Innovationen gerade neu definieren.
Davon hat ja auch Delta einige im Programm, womit wir auch bei unserem heutigen Thema wären, Scale-Up. Und was ein Scale-Up genau ist, was das bedeutet, wie es funktioniert, das erkläre ich euch in einem kurzen Deep Dive. Stellt euch vor, ein junges Technologieunternehmen hat die Start-up-Phase erfolgreich hinter sich gelassen. Jetzt geht's richtig los. Technology Scale-Up. Was bedeutet das aber? Diese Unternehmen haben bereits bewiesen, dass ihre Geschäftsmodelle funktionieren und befinden sich nun in der Phase des schnellen Wachstums. Ein typisches Scale-Up wächst jährlich um mindestens 20%, erweitert sein Team, steigert den Umsatz und investiert in neue Märkte. Das Ziel ist klar: größer werden, ohne dabei die Qualität oder die Effizienz zu verlieren. Dabei setzen Scale-Ups auf klare Strategien. Sie analysieren ihre Zielgruppe, Markttrends und den Wettbewerb, um Chancen zu erkennen und ihre Alleinstellungsmerkmale klar zu definieren. Ihr Geschäftsmodell wird auf Skalierbarkeit ausgerichtet, zum Beispiel durch digitale Produkte oder Dienstleistungen, die wiederkehrende Einnahmequellen ermöglichen. Um Prozesse effizienter zu gestalten, setzen sie auf Technologie und Automatisierung, wie den Einsatz von KI, Cloud-Lösungen oder andere digitale Tools. Gleichzeitig erweitern sie ihr Angebot und erschließen neue Märkte, um weiter zu wachsen. Ein Erfolgsgeheimnis liegt im Aufbau starker Teams. Scale-Ups fördern Eigenverantwortung und stellen sicher, dass die internen Abläufe mit dem Wachstum Schritt halten können. Ein Technology Scale-Up ist also ein Motor für Innovation und Wachstum und zeigt, wie Technologie die Zukunft prägt.
Danke für diesen Deep Dive. Was genau haben denn Startups und deren Scale-Up nun mit Delta zu tun? An Delta sind neben etablierten Unternehmen eine ganze Reihe an innovativen Startups beteiligt. Darmstadt hat sich ja in den vergangenen Jahren als eine der Top-Gründerstädte Deutschlands etabliert. Laut dem letzten Startup-Monitor des Deutschen Startup-Verbands belegt Darmstadt mit 9,1 Gründungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern den 5. Platz im bundesweiten Vergleich. Hessenweit ist Darmstadt die Nummer 1.
Und darüber hinaus ist Darmstadt ja auch noch eine Universitätsstadt.
Richtig. Und die Universitäten spielen in diesem Startup-Ökosystem eine ganz zentrale Rolle. Ein gutes Beispiel ist hierfür die ETA-Fabrik. Das ist eine Forschungs- und Lernfabrik, in der energieeffiziente Technologien und Prozesse in der Produktion erforscht, entwickelt und demonstriert werden können. Aus ihr sind nicht nur eine ganze Reihe von Startups, sondern auch das Reallabor Delta hervorgegangen.
Und wie diese Startups von Delta und Delta wiederum von den Startups profitieren, das weiß Herr Professor Kock von der TU Darmstadt. Herr Kock, würden Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte vorstellen?
Ja, sehr gerne. Alexander Kock, ich bin Professor an der TU für Technologie und Innovationsmanagement schon seit 11 Jahren. Ich beschäftige mich halt in meiner Forschung damit, wie Innovationen in Unternehmen entstehen und umgesetzt werden. Und da mache ich empirische Forschungsprojekte, hauptsächlich in den Bereichen Innovationsportfolio-Management, aber auch Open Innovation und Ideenfindung und in sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen des Innovationsmanagements.
Wer sind die Treiber von Innovation? Menschen, Daten und Digitalisierung?
Ja, da gibt es natürlich diverse Treiber. Also wir beschäftigen uns ja vorwiegend mit etablierten Unternehmen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass es eine klare Innovationsstrategie gibt. Aber viel wichtiger eigentlich, dass es eine entsprechende Kultur gibt, die Innovationen fördern, die Kreativität fördern und den Mitarbeitenden Freiräume lassen. Natürlich sind auch externe Impulse, technologische Entwicklungen, die Digitalisierung oder weitere Trends starke Treiber von Innovationen, aber die Umsetzung muss dann natürlich auch in den Unternehmen erfolgen und dazu braucht es dann eben starke Teams, die autonom agieren können, die auch eine gute Vision haben und ein entsprechendes Klima, in dem die Leute dann agieren können.
Was sind die Hürden?
Na, Innovationshürden gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt ja immer Reichsbedenkenträger, Opponenten der Innovation. Also nicht wollen ist immer eine starke Barriere. Nicht wissen ist natürlich auch eine Barriere, wenn man einfach die Kenntnisse noch nicht hat, weil wir bewegen uns ja dann häufig in sehr neuen Technologien. Da ist also die Unsicherheit groß. Aber häufig sind es eben Barrieren in der Organisation, die Neuerungen gar nicht unbedingt wollen, weil sie unbequem sind. Natürlich gibt es auch Barrieren am Markt. Die Kundinnen verstehen das Produkt vielleicht noch gar nicht. Oder es gibt natürlich auch Barrieren in der Gesetzgebung oder in der Bürokratie, die zu überwinden sind. Jetzt sprechen Sie auch Startups an. Das ist jetzt natürlich nicht das Allheilmittel für Innovation. Also Innovationen entstehen in etablierten Unternehmen, Innovationen entstehen durch Startups. Aber Startups hatten natürlich gewisse Vor- und gewisse Nachteile, was Innovationsentstehung betrifft. Ein etabliertes Unternehmen hat ja immer eine ganze Menge Ballast. Die haben existierende Kunden, die zufriedengestellt werden müssen und die ja eigentlich nicht unbedingt immer das Innovativste wollen, weil sie es selber vielleicht noch gar nicht so richtig verstehen. Die sind eingebunden in Wertschöpfungsnetzwerke, die haben eine Strategie, die haben eine Vergangenheit, die haben Strukturen aufgebaut und all diese Barrieren oder dieser Ballast sozusagen, den haben Startups ja eigentlich gar nicht. Ja, das heißt, sie können ganz anders agieren. Natürlich sind sie auch einfach kleiner. Das hat ganz triviale Vorteile. Man ist agiler in dem Sinne, dass man kurze Abstimmungswege hat und sich schnell entscheiden kann, schnell Dinge umsetzen kann. Natürlich ist das auch eine Gefahr, die Größe, ja, die oder das Nicht-Etabliert-Sein. Aber das hat natürlich auch viele Vorteile. Ja, und deswegen können Startups auch häufig auch einfach mehr Risiken eingehen. Die gehen dann zwar kaputt, wenn es nicht klappt, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Die bauen dann was Neues auf und wenn es klappt, dann fliegt's und in den meisten Fällen klappt es nicht, dann setzt sich halt was anderes durch. Also das Experimentieren mit Startups ist dann leichter, weil die halt sich auf eine Lösung fokussieren und die versuchen umzusetzen und wenn es gelingt, ist super und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Die haben nicht so viel zu verlieren. Bei etablierteren Unternehmen ist das was anderes. Die haben Angst vor Kannibalisierung. Die wollen nicht ihr existierendes Geschäft gefährden. Und die müssen auch immer daran denken, ihre eigene Kundschaft glücklich zu machen. Also wir sprechen da in der Organisationsforschung sprechen wir da immer von Ambidextrie, also Beidhändigkeit. Ja, man muss einerseits das Existierende weiter fördern und aufbauen, existierende Kompetenzen nutzen, um profitabel zu sein. Aber andererseits muss man auch Neues erforschen und neue Kompetenzen aufbauen. Und da ist so ein bisschen ein inhärenter Konflikt in etablierten Unternehmen. Denn je besser sie werden in diesem Aufbauen auf dem bisherigen, in dem effizienzgetriebenen, sie bauen Routinen auf, sie werden eigentlich immer besser in dem, was sie tun, desto schwieriger wird es dann ja, komplett neue Sachen zu machen. Und je besser sie werden in dem neuen Experimentieren, desto ineffizienter und schlechter werden sie in dem anderen. Das sind also so eine Art, ja, so ein Paradoxon eigentlich, ne? So ein Widerspruch in sich. Und Startups haben das zunächst erstmal nicht. Die machen nämlich in der Regel nur Exploration. Ja.
Und in der Scale-Up-Phase aber schon?
Genau, also wenn man von einem Scale-Up spricht, dann meint man ja ein Startup, was im Grunde jetzt schon die Gründungsphase so hinter sich gelassen hat und schon ein einigermaßen funktionierendes Geschäftsmodell hat und das dann jetzt versucht zu skalieren, zu wachsen, die entweder die Produktion hochzufahren und massentauglich zu machen oder eben die Anzahl der Nutzer zu steigern, die Mitarbeiter wachsen dann und dann geht quasi dieser initiale Kern des Startups, was aus kleinen Teams besteht, das wächst dann so groß, dass dann natürlich das Startup zu einem richtigen Unternehmen wird und damit kommen dann auch die ganzen Nachteile, die Größe und Struktur mit sich bringt. Also erstmal muss man die natürlich etablieren. Also was ich eben gesagt habe, die reine Exploration ist jetzt nicht abgeschlossen, aber es geht immer mehr über in, wir nennen das dann Exploitation, also in die Ausbeute und man versucht dann effizient zu werden, man versucht Routinen aufzubauen, man schafft Strukturen, man professionalisiert sein Management und gleichzeitig möchte man ja aber auch, dass dieser ursprüngliche, diese Kultur, dieser Gründergeist nicht ganz verloren geht. Und das ist dann natürlich sehr schwierig, diese Unternehmerkultur dann zu behalten, wenn man gleichzeitig immer effizienter wird. Und dann kommt irgendwann das Problem, was ich eben gesagt habe, dass wenn das dann etabliert ist, dann ist auch ein weiterer Wandel wieder sehr schwierig. Also wieder dann zurück in Exploration zu finden, das ist dann sehr schwierig.
Wenn Sie jetzt auf die an Delta beteiligten Startups blicken, wie schätzen Sie deren Chancen für ein erfolgreiches Scale-up ein?
Ja, also die schätze ich sehr gut ein. Das Delta ist ja ein Reallabor und da geht es ja im Grunde darum, Dinge ausprobieren zu können. Und das ist gerade für die beteiligten Startups sehr wertvoll. Denn wir haben es jetzt ja hier nicht mit einfach nur irgendeiner App zu tun, die man programmiert und dann funktioniert die und dann kann man die auf die Kunden loslassen und hoffen, dass die Zahlen steigen, sondern das sind ja technologische Entwicklungen und da hat man ja noch ein zusätzliches Problem, denn um das dann massentauglich oder skalierfähig zu machen, hat man in der Regel auch hohe Kapitalbedarfe und man braucht sozusagen, man muss zeigen, dass man ein marktfähiges Produkt hat, was auch wirklich ja, skalierbar ist. Und da braucht man im Grunde Pilotprojekte für, denn wer investiert denn dann schon, wenn er nicht weiß, dass das dann auch wirklich skalierfähig ist? Ja, und dann fehlt es häufig an dieser initialen Finanzierung oder der Möglichkeit zu experimentieren und im größeren Stil was umzusetzen. Also einige Startups kommen ja zum Beispiel aus dem universitären Kontext, wenn sie aus der Forschung sind, wenn sie noch in der Experimentierphase sind oder in der Phase, wo dann sich überlegt wird, wie das Geschäftsmodell aussehen könnte, man arbeitet an der Technologie. Das kann man häufig noch in der Universität sogar machen oder auch mit öffentlichen Geldern finanziert. Aber irgendwann, um dann den Sprung in die wirkliche Marktfähigkeit zu haben, muss dann richtig investiert werden. Und da gibt es dann häufig dieses Tal der Tränen oder das Valley of Death, ja, das dann irgendwie überwunden werden muss. Und da können solche Pilotprojekte helfen. Und im Rahmen eines Reallabors wie Delta kann man sowas dann machen. Ja, da kann man dann quasi demonstrieren, dass es funktioniert, das Delta-Projekt als Test- und Entwicklungsumgebung nutzen, wo dann eben neue Technologien und Geschäftsmodelle ausprobiert werden können. Und da profitieren natürlich die Startups davon, weil das ja auch in Kooperation dann manchmal auch mit den größeren Unternehmen ist oder auch mit der Forschung und eben allen Beteiligten an dem Reallabor, sodass man so eine Art, ja, Win-Win erreichen kann. Das Projekt selber profitiert von den Startups, die dann da mit neuen Ideen reinkommen und die Startups profitieren eben von dieser Möglichkeit hier in einer einigermaßen sicheren und teilfinanzierten Umgebung Dinge auszuprobieren, um eben solche Skalierungsprozesse anzustoßen und idealerweise auch umzusetzen.
Ich habe noch eine abschließende Frage, Herr Kock. Was nehmen Sie aus Delta mit?
Ja, ich meine, man kann natürlich schon sagen, dass so ein Projekt wie Delta zeigt, dass man Dinge auch einfach machen kann, weil im Grunde alle Technologien und das, was wir da verwenden, das gibt's ja alles schon. Das ist ja nicht alles so innovativ und neuartig, sondern man muss es halt einfach mal umsetzen und vor allen Dingen in einen Zusammenhang bringen. Und das versucht ja auch Delta, die einzelnen Themen miteinander zu vernetzen. Und da zeigt sich, dass man da auch schon eine ganze Menge erreichen kann, ohne dass man jetzt das Rad neu erfinden muss oder die radikalen technologischen Entwicklungen braucht, sondern einfach vernünftig Dinge miteinander kombinieren kann und Umsetzungsmodelle findet, dass man auch im Kleinen was erreichen kann, was dann eventuell nützlich wird für andere Projekte. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Gedanke an Reallaboren, dass man auch daraus lernen kann und zeigt, wie es funktionieren kann. Und das ist gelungen oder wir sind ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg der Umsetzung.
Vielen Dank an unseren heutigen Interviewpartner. Es ist schon immer wieder erstaunlich, wie aus so viel scheinbar kleinen einzelnen Maßnahmen im Zusammenspiel große Veränderungen entstehen.
Genau, und auch hier sieht man wieder, es geht mehr mit weniger.
Und wie das geht, das beleuchten wir auch in unseren weiteren Podcasts zu Delta.
Wir danken an dieser Stelle nochmal herzlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen.